katholisches Sonntagsblatt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Sonntagsblattausgabe des Monats November 2022. Heute lesen für Sie Irmgard Reichel, Helmut Bingera und mein Name ist Bettina Schmidt. Zu den Inhalten: Themen der Woche, Meinung, verschiedene Berichte aus Südtirol, die Welt und wir, Quergedacht und das Wort zum Sonntag.
Themen der Woche.
Kinder- und Jugendseelsorge, Verlust einer wichtigen Bezugsperson. Der Kinder- und Jugendseelsorger war eines der Aushängeschilder der Kirche und der Diözese und auch in der Öffentlichkeit eine bekannte Persönlichkeit. Er vereinte in sich gleich mehrere Rollen. Er war Priester für die Kinder- und Jugendseelsorge, arbeitete als Referent auch inhaltlich an den Themen, stand als geistlicher Referent in besonderer Beziehung zu den kirchlichen Kinder- und Jugendverbänden. So fasst Johanna Brunner das weite Tätigkeitsfeld zusammen. Sie ist die Leiterin des Amtes für Ehe und Familie, wo das Referat für Kinder- und Jugendpastoral angesiedelt ist. Aber einen hauptamtlichen Priester für die Kinder- und Jugendpastoral wird es, wie vergangene Woche exklusiv berichtet, künftig nicht mehr geben. Der Priestermangel lässt grüßen. Für Südtirols katholische Jugend SKJ und die katholische Jungschar Südtirols KJS wiegt die Entscheidung der Kirchenleitung schwer. Der Seelsorger war eine wichtige Bezugsperson für uns. Er war bei jeder Großveranstaltung dabei, viel in den Ortsgruppen präsent und ein Halt für die Jungschargruppen, betont Elsa Platzkummer, dritte Vorsitzende der Jungschar. Und auch Simon Klutzner, erster Landesleiter der katholischen Jugend, unterstreicht die wichtige und zentrale Rolle des Jugendseelsorgers so: Er war auch ein Teil des Leitungsteams und hat deshalb den Verein in aktiver und produktiver Weise mitgestaltet. Klutzner weist darauf hin, dass die Ortsgruppen und Bezirksausschüsse immer sehr gern auf den Jugendseelsorger zurückgegriffen haben, um vor Ort Gottesdienste abhalten zu können. Wir haben diesbezüglich nun keine aktive Ansprechperson mehr, da geht viel verloren, bedauert er. Aber die Umstrukturierung hat bereits vor mehr als anderthalb Jahren begonnen. Um ihn zu entlasten, ist der damals amtierende Jugendseelsorger Shinoy Maiyachari Vergase, der mit 1. September dieses Jahres das Amt definitiv zurückgelegt hat, aus den Leitungsteams beider Vereine zurückgetreten. Simon Klutzner sagt, wir waren informiert, dass es Umbrüche geben wird und auch in ständigem Kontakt mit der Diözese. Und von Seiten der Jungschar wurden laut Elsa Platzkummer verschiedene Lösungsvorschläge eingebracht. Dass ihnen der Kinder- und Jugendseelsorger nun definitiv abhanden kommt, ist für beide schwer nachvollziehbar. Und so betont Klutzner, die Kinder und Jugendlichen sind die Gegenwart und auch die Zukunft der Kirche. Das Referat wird neu besetzt. Um den Verlust auszugleichen, hat die Diözese zwei Lösungen angedacht. Zum einen wurde im Sommer die Stelle des Referenten für Kinder- und Jugendpastoral im Amt für Ehe und Familie ausgeschrieben, die zu 50% besetzt wird. Laut Johanna Brunner hat es mehrere Bewerbungen gegeben, eine Entscheidung steht dieser Tage an, aber es gibt sehr viele Akteurinnen und Akteure in der Jugendarbeit. Es geht auch darum, ein Netzwerk aufzubauen und zu pflegen. Der neue Referent bzw. die Referentin sollte auch Ansprechperson für die Jugendpastoral in den Pfarreien sein. Und so sagt Brunner, wenn vor Ort Unterstützung gebraucht wird, soll sie über das Netzwerk geliefert werden. Den Vernetzungspool wertet Simon Klutzner als positiv. Mit einer Teilzeitstelle sei das ein unglaubliches Arbeitspensum und schwer zu stemmen. Und auch Elsa Platzkummer kann der Brückenfunktion des Referenten viel abgewinnen mit einer Einschränkung, aber er ist kein Seelsorger. Und so sind Kooperationen vor Ort nötig. Um die seelsorglichen Dienste leisten zu können, sollten laut Plan der Diözese Kooperationen mit Priestern vor Ort eingegangen werden. Diese Lösung wird bei den Jugendorganisationen als Kompromiss gesehen, Glücklich ist man damit nicht. Es brauche eine Identifikationsfigur, die die Kinder- und Jugend pastoral repräsentiert, betont Platzkummer. Und für Simon Klutzner darf in diesem Bereich nicht gespart werden.
Das Gebetsanliegen des Papstes für den Oktober. Eine für alle offene Kirche. In seiner Gebetsmeinung für den Oktober lädt Papst Franziskus ein, für eine Kirche zu beten, die allen offen steht und treu und mutig das Evangelium verkündet. Es gibt Themen, die sich wie ein roter Faden durch das Pontifikat von Papst Franziskus ziehen. Dazu zählt der Primat der Evangelisierung. Sein erstes programmatisches Schreiben am Anfang seines Petrusdienstes, Evangelii Gaudium, war der Freude des Evangeliums gewidmet. Fast 9 Jahre später stellte er das apostolische Schreiben zur Reform der Vatikanischen Kurie unter die Überschrift Predicate Evangelium, verkündet das Evangelium. Damit unterstreicht er, dass die erste Mission die Sendung der Kirche in der Verkündung des Evangeliums besteht. Nicht die Kirche hat eine Mission, sondern die Mission hat eine Kirche. Diese Mission der Kirche besteht darin, als in der Geschichte fortlebender und weiterwirkender Leib Christi die Grundhaltung Jesu zu verkörpern. Tiefe Gottesverbundenheit, Barmherzigkeit, Mitleid, Menschenfreundlichkeit. In seinem Buch Gottes Name ist Barmherzigkeit beschreibt dies Papst Franziskus so. Die Kirche ist nicht in der Welt, um zu verurteilen, sondern um die Begegnung mit dieser ursprünglichen Liebe zu ermöglichen, die die Barmherzigkeit Gottes ist. Damit dies geschehen kann, ist es nötig, hinauszugehen und die Menschen dort zu suchen, wo sie leben, wo sie leiden, wo sie hoffen. Ein Feldlazarett, das ist das Bild, mit dem ich am liebsten diese hinausgehende Kirche beschreibe. Eine solche Kirche wurde auf der diesjährigen Weltkunstausstellung Documenta in Kassel in einer Installation erfahrbar, die die Künstlerin Birte Plaut gestaltet hat. Sie räumte die Kirche St. Elisabeth leer und verwandelte sich durch eine sich über Innenraum und Seitenhöfe erstreckende, täuschend echt aussehende Kunstrasenfläche in einen Paradiesgarten. In einer Übergangszone im Eingangsbereich waren die Besucher eingeladen, ihre Schuhe auszuziehen. Dann tauchten sie in die Stille des Kirchenraumes ein, in dem sie sich gehend bewegen oder auch hinlegen konnten. Die grüne Rasenfläche weckte Assoziationen an Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. In der Mitte der Kirche stand eine große Feuerschale voll echter Perlen, Symbol für die Seele. Diese Perlen gaben der Installation ihren Namen, Poem of Pearls, Gedicht von Perlen. Als Symbol und Erinnerung konnten die Besucher eine Perle mitnehmen. Hier war die Kirche als Ort des Aufatmens, der Ruhe, der Erholung erlebbar. Sie war für alle offen, für Getaufte und Ungetaufte, Angehörige anderer Religionen und Ungläubige. Die Kirche Jesu ist besonders für diejenigen da, die an schweren persönlichen Lasten tragen und Trost und Erleichterung brauchen. Vor allem verurteilt sie niemanden, sondern heißt im Gegenteil die Sünder und Sünderinnen willkommen. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. So hat ein fantasievoller Pfarrer an der Eingangstür seiner Kirche ein Schild mit der Aufschrift angebracht, nur für Sünder geöffnet.
Kloster Seben. Mehrere Kontakte und Gespräche. Noch auf der Suche nach einer Lösung. Vor fast einem Jahr haben die Benediktinerinnen Abschied von Kloster Seben genommen. Die Diözese, der Seben damals anvertraut wurde, ist seitdem auf der Suche nach einer Lösung, um das Kloster wieder mit Leben zu füllen. Unter anderem hat es mehrere Gespräche mit der Ordensleitung des österreichischen Stiftes Heiligenkreuz gegeben. Seitdem im November 2021 die Schlüsselübergabe erfolgt ist und der Diözese die Verwaltung des Klosters anvertraut wurde, hat diese, wie es Bischof Ivo Muser ausdrückt, die Fühler in die verschiedensten Richtungen ausgestreckt. So wurden Kontakte zu mehreren weiblichen Ordensgemeinschaften geknüpft, darunter auch zum Erlöserorden, der nach seiner Gründerin, der heiligen Brigitta von Schweden, auch Brigittenorden genannt wird. Zweimal hat Bischof Ivo Muser persönlich mit der Generaloberin in Rom gesprochen, dabei aber eine Absage erhalten. Sie sehen sich dieser Aufgabe nicht gewachsen, berichtet Muser. Mehrere Gespräche gab es in den vergangenen Monaten auch mit einer Personengruppe aus Südtirol, die das Konzept eines Hauses der Stille vorgelegt hatte. Weiterhin ist es aber oberstes Ziel der Diözese, eine Ordensgemeinschaft zu finden, die das Kloster wiederum bewohnt und belebt. Alle anderen Optionen werden erst dann weiter vertieft, wenn sich dieser erste Weg nicht als zielführend erweisen sollte, sagt dazu Franz Kripp, der als Diözesanökonom mit der Verwaltung von Kloster Säben betraut ist. In Kontakt ist die Diözese seit dem vergangenen Frühjahr auch mit einem weiteren potenziellen Interessenten, dem Zisterzienserstift Heiligen Kreuz in Niederösterreich. Es fanden bereits mehrere Gespräche mit der Ordensleitung des Stiftes und sogar ein Lokalaugenschein statt. Einmal kam eine Delegation des Ordens mit Abt Maximilian Heim zu einem Besuch nach Kloster Säben, bestätigt Franz Kripp. Die inoffizielle Information, dass im Oktober eine Heiligenkreuzergruppe nach Klausen kommen soll, um für einige Tage im Kloster Säben zu wohnen, kann Kripp nicht bestätigen. Entsprechende Überlegungen bzw. Entscheidungen dazu sind dem Kapitel des Ordens anheimgestellt. Diesbezüglich haben wir als Diözese noch keine Rückmeldung von der Ordensleitung erhalten. Auch wenn noch keine Lösung für Kloster Säben spruchreif ist, ist Bischof Ivo Muser optimistisch, wie er sagt. Er bestätigt, dass eine stabile geistliche Gemeinschaft seine Präferenz sei. Auf jeden Fall schließt er aus, dass das Kloster verkauft oder zu einem Ort wird, mit dem die Diözese Geld machen könnte.
30. Sonntag im Jahreskreis. Das Gebet von Pharisäer und Zöllner hält einen Spiegel vor. Kann uns das Gebet verändern? Das Gleichnis vom Gebet des Pharisäers und des Zöllners sagt uns, wer selbstgerecht auf die eigene Leistung vertraut, ist unfähig, Gottes Liebe und Barmherzigkeit zu empfangen. In der ersten Lesung aus dem Buch Jesus Sirach wird betont, Gott steht auf der Seite der Armen und Unterdrückten. Der Herr ist ein Gott des Rechtes, bei ihm gibt es keine Bevorzugung. Im Zusammenhang des Textes ist vom rechten und vom schlechten Opfer die Rede. Nur jene können rechte Opfer darbringen, die sich aufrichtig Gott zuwenden und dem Mitmenschen helfen, wenn er in Not ist. Wer Gott wohlgefällig dient, der wird angenommen. Mit diesen Worten wird eine Brücke geschlagen zum Gleichnis von Pharisäer und Zöllner. Das zentrale Anliegen dieses Gleichnisses ist das richtige Verhältnis zu Gott und seiner Barmherzigkeit. Manches ist an diesem Pharisäer bei genauem Hinsehen auch sympathisch. Er fastet sogar zweimal in der Woche. Er gibt den Zehnten seines Einkommens für die Armen. Wenn nur der eine Satz im Gebet des Pharisäers nicht wäre. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, wie dieser Zöllner da. Er schaut also voll Verachtung auf den Zöllner, der nicht so lebt wie er. Das Gebet des Pharisäers besteht eigentlich nur darin, dass er Gott alles vorrechnet, was er zustande bringt. Er braucht Gott in Wirklichkeit gar nicht. Er genügt sich selbst. Er braucht Gott nur zur Selbstberäucherung und hat nicht begriffen, dass der Mensch ohne Gnade Gottes nichts tun kann. Der Pharisäer ist nicht auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Er ist sich keiner Schuld bewusst. So verbindet sich seine Selbstgerechtigkeit mit Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit dem Menschen gegenüber. Sein Gebet verändert ihn nicht. Er ist weder Gott noch den Mitmenschen näher gekommen und geht nicht gerechtfertigt nach Hause. Ganz anders der Zöllner. Er bleibt hinten stehen und zeigt damit, wie fern er sich Gott weiß. Er wagt nicht, seine Augen zum Himmel zu heben und fürchtet den Zornblick Gottes. Gott, sei mir Sünder gnädig, lautet sein kurzes Gebet. Er vertraut sich also ganz der Barmherzigkeit Gottes an. Diese Haltung und dieses Gebet sind bei Gott angekommen. Man könnte auch sagen, der Zöllner ist in Frieden mit Gott und den Mitmenschen. Gregor von Nazianz, der große Kirchenlehrer des 4. Jahrhunderts, warnt eindringlich vor der Gefahr der Überheblichkeiten, gibt allen, die auf dem Weg in die Falle des Pharisäers geraten sind, einen guten Rat. Wenn du gesund bist und mehr hast, als du brauchst, so gib den Armen und Kranken. Wenn du frohen und heiteren Gemütes sein darfst, so hilf den Trauernden. Tu das aus Dankbarkeit gegenüber Gott. Wenn du mehr sein willst als deine Mitmenschen, dann sei es durch deine Güte. Ahme Gott nach in seiner Huld und Güte. Der Pharisäer hat sich durch seinen Tempelbesuch nicht geändert. Er geht, wie er kam, selbstgerecht Gott und den Mitmenschen gegenüber. Im Evangelium vom Gebet des Pharisäers und des Zöllners hält uns Jesus einen Spiegel vor. Er zeigt, unser Gebet ist dann wahr und ehrlich, wenn wir uns selbst erkennen und unsere eigenen Fehler sehen. Weiter sagt uns das Gleichnis, der Zöllner macht keine großen Worte, vor der Größe und der Heiligkeit Gottes fehlen ihm die Worte. Manchmal verstummt auch unser Gebet, denn wahre Gemeinschaft mit Gott kann ohne Worte auskommen. Auch in der Stille spricht Gott zu uns, ganz im Sinne von Psalm 131. Ich ließ meine Seele ruhig werden und still, wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir.
Meinung.
Ilse Klotz-Bauer über Verzicht und Gewinn. Die heutige Konsumgesellschaft ist getrieben von dem Bedürfnis des Alles haben müssens. Der Abschied vom Tisch der unbegrenzten Fülle fordert zur Rückbesinnung auf das Wesentliche heraus. In den vergangenen Jahren sind Bücher über die Lebens- und Arbeitsweise unserer Vorfahren wie die sprichwörtlichen Schwammerln aus dem Boden geschossen. Mit den revolutionären Veränderungen, die das Internet und die damit verbundene Globalisierung mit sich gebracht haben, ist das Bedürfnis gewachsen, die Zeugnisse einer versinkenden Welt wenigstens in Wort und Bild festzuhalten. Dabei reichen die Erinnerungen der ältesten noch lebenden Zeitzeugen mittlerweile höchstens bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zurück. Doch auch Bilder und Lebensberichte aus späteren Jahren erfreuen sich großen Interesses. Denn selbst vor dem Hintergrund kargerer Zeiten und inzwischen altmodisch erscheinender Tätigkeiten strahlen die Menschen Zufriedenheit und Stolz über eine gelungene Lebensbewältigung aus. Kürzlich hat mich ein Medienbericht aufhorchen lassen. Wenn die österreichische Wirtschaft um die Hälfte schrumpfen würde, als Folge des Ukraine-Krieges und durch Maßnahmen zur Rettung der Umwelt, fiele das Land auf das Niveau von circa 1978 zurück. Diese Meldung über einen scheinbar nicht zu verkraftenden Aderlass hat deutlich gemacht, dass eine jahrzehntelang auf unkontrolliertes Wachstum ausgerichtete Wirtschaftspolitik unser Denken so unterwandert hat, dass ein längst notwendiger Verzicht auch auf Überflüssiges als unzumutbar empfunden wird. Dabei verbinde ich die Zeit Ende der 1970er Jahre persönlich mit Modernität und einem soliden Wohlstand. Eine aktuelle Initiative der österreichischen Regierung nennt sich Mission 11. Alle Bürger werden aufgerufen, durch verschiedene Maßnahmen im Alltag gemeinsam 11% des Energieverbrauchs einzusparen. Die konkreten Tipps sind die Heiztemperatur über die gesamte Heizperiode um 2 Grad zu senken, die durchschnittliche Duschzeit um eine Minute zu verkürzen, Tiefkühlgeräte regelmäßig abzutauen und möglichst Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und benzinsparend zu fahren. Verzicht heute würde das neben den genannten Maßnahmen nicht auch bedeuten, von viel Überflüssigem entlastet, befreit zu werden. Wie viele unnütze Dinge, beispielsweise im Modebereich, werden produziert, ohne die Verschwendung von wertvollen Rohstoffen zu bedenken? Und ist es nicht ein Auswuchs unserer Konsumgesellschaft, ständig neue Bedürfnisse zu kreieren und damit an der Spirale des Haben-Müssens weiter zu drehen? Ich denke auch an die in unserer bisherigen Wohlstandssattheit oft gehörte Frage: Was soll man denn schenken? Er oder sie hat ja schon alles. Wie berührend sind dagegen Bilder von früher, die Kinder, aber auch Erwachsene, zu Weihnachten staunend vor bescheidenen Geschenken zeigen. Und welches Wohlgefühl wecken eigene oder erzählte Erinnerungen an Ausflüge, wenn am Ziel der Proviant aus dem Rucksack ausgepackt und gemeinsam verzehrt wurde. Mittlerweile scheinen bereits Schutz und Almhütten in den Erwartungsdruck zu geraten, Gourmetküche und Spitzenweine bieten zu müssen. Die gegenwärtigen Krisen könnten zu einem längst fälligen Korrektiv werden. Begriffe wie Zufriedenheit und Bescheidenheit sollten als Mehrwert und nicht von einer Defizitwarte aus betrachtet und vermittelt werden. Vielleicht lenken die herbstlichen Erntedankfeiern unseren Blick wieder auf die Fülle dessen, was uns als tägliches Brot auch in Beziehungen geschenkt ist.
Franz Dutzer über Widerstand heute. Vor wenigen Tagen wurde im Rahmen des jährlichen Josef Mayr-Nusser Gedenktags über die Frage nachgedacht, wann die Zeit für den Widerstand gekommen ist, wann dieser beginnt. Diese Frage war nicht nur damals in der Zeit des Nationalsozialismus brennend und der Entscheidung mutiger Menschen anheimgegeben. Es gibt zwischen heute und dem Dritten Reich keine vordergründigen Parallelen und jeder Widerstand ist singulär. Aber es gibt historische Appelle, Fingerzeige, wenn wir sie würdigen, so heißt es: Starrt nicht in die Historie, auch nicht in die Historie des Widerstands, schaut euch um und seht, wo die Saat der Gewalt gesät wird, wo sich die Politik in Heuchelei hüllt und wo sich Großmannssucht entwickelt und wo das Wort Friede eine wahltaktische Floskel geworden ist. So sagt Inge Eichner-Scholl, die Schwester von Hans und Sophie Scholl. Wenn wir uns umschauen, um zu sehen, wo Widerstand heute auf die Nöte der Zeit antworten muss, geht unser Blick zu Strömungen und Phänomenen, die unsere Gesellschaft in ihrem Innersten prägen und vielfach zu unserer sogenannten Normalität geworden sind. Dieser Blick kann in diesem Rahmen notwendigerweise nur bruchstückhaft und exemplarisch sein, nur mühsam und immer noch zu oberflächlich. Reagieren wir persönlich und als Gesellschaft auf die Klage der Erde, wo seit mehr als 50 Jahren die Grenzen des Wachstums aufgezeigt werden, wissenschaftlich untermauert und von mutigen Bewegungen eingefordert, findet die notwendige Umkehr kaum statt. Die Schritte zu einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise laufen Gefahr, zu verbesserter technischer Effizienz und einer guten Marketingstrategie verkürzt zu werden. Unsere Gesellschaft huldigt ungebremst einer technischen und sozialen Machbarkeit. Alle Probleme scheinen mit verbesserten Techniken und mit organisatorischer Planung lösbar. Gleichzeitig nehmen soziale Kälte und Gleichgültigkeit zu Und wir steuern auf eine Gesellschaft, die die Gastfreundschaft gegenüber Armen, Schwachen, Flüchtenden, Andersdenkenden und Anderslebenden verweigert. Demokratie ist nicht selbstverständlich. Es gibt starke Kräfte, die offen dagegen arbeiten. In Verbund mit der veränderten Medienwelt, den sogenannten sozialen Medien, verkommt die Sprache in der politischen Auseinandersetzung zunehmend zum Slogan, wenn nicht zur Lüge. Die dabei geförderte öffentliche Erregung lässt das Aufeinanderhören immer schwieriger werden. Kann die Stimme der Kirche, die Stimme der Christinnen und Christen eine Stimme des Widerstands sein oder werden? Die Kirche als Störfaktor? Die Kirche hat in ihrer langen Tradition eine Form und Praxis des Weltbezugs entwickelt, die sich von der gegenwärtigen, ökonomisch durchdrungenen gesellschaftlichen Realität unterscheidet. Und daraus kann auch die Kraft zum Widerstand kommen. Wir können und sollten uns auch heute die Frage stellen, Widerstand, wann beginnt er? Nach dem möglichen Erfolg sollten wir nicht fragen, denn Erfolg ist keiner der Namen Gottes, wie Martin Buber einmal bemerkte.
Verschiedene Berichte aus Südtirol.
Meier-Nusser Gedenktag unter dem Motto Widerstand, wann fängt er an? Courage im Denken, Urteilen und Handeln. Karin Rassler aus Oberbozen ist Absolventin der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen und Religionslehrerin. Sie hat sich in ihrer Diplomarbeit ausgehend von der Philosophin Hannah Arendt die Frage gestellt, ob sich der Einzelne einem totalitären System widersetzen kann und wodurch er mitschuldig am Verbrechen gegen die Menschheit wird. Im Zentrum der Philosophie von Hannah Arendt steht die menschliche Freiheit. Wie definiert sie diese Freiheit? Karin Rassler. Hannah Arendt unterscheidet zwei Formen von Freiheit. Zum einen gibt es die negative Freiheit, eine Freiheit von. Damit impliziert sie, dass der Mensch aufgrund verschiedener Rechte und Gesetze frei von Zwang, Unterdrückung, Abhängigkeit, Gewalt und so weiter ist. Davon zu unterscheiden, ist eine positive Freiheit. Eine Freiheit zu, bei der der Mensch nicht nur frei von etwas ist, sondern auch selbstbestimmt denkt und handelt und so aktiv in das gesellschaftliche Leben eingreift bzw. es mitbestimmt. Um die absolute Freiheit zu erreichen, braucht es laut Hannah Arendt beide Formen. Was mir in der Auseinandersetzung mit diesem Thema besonders wichtig scheint, ist, dass die Freiheit nicht nur ein Recht ist, das dem Einzelnen zugesprochen wird, sondern sie schließt auch die Pflicht ein, uns aktiv dafür einzusetzen. Diesen Gedanken hat Karl Friedrich von Weizsäcker folgendermaßen zusammengefasst: Freiheit ist ein Gut, das durch Gebrauch wächst, durch Nichtgebrauch dahinschwindet. Man muss sich also aktiv für Freiheit einsetzen. Wann ist Widerstand erforderlich, wenn diese Freiheit eingeschränkt wird? Widerstand ist bezogen auf die Philosophie von Hannah Arendt dann erforderlich, wenn sich aufgrund des inneren Denkprozesses Unstimmigkeiten zwischen dem eigenen Ich und dem moralischen Maßstab ergeben, das heißt, wenn es innerliche Diskrepanzen gibt. Wo fängt der Widerstand an? Kann eine kritische Einstellung schon als Widerstand angesehen werden oder sind konkrete Handlungen erforderlich? Meines Erachtens fängt der Widerstand dann an, wenn man diese innerliche Diskrepanz verspürt. Der Prozess des Denkens setzt den Grundstein für den Widerstand schon vor dem konkreten Handeln. Hannah Arendt sagt, dass der Mensch in diesem Prozess des Denkens mit sich selbst in den inneren Austausch geht. Das ist ein innerer Dialog, den man mit sich führt. Dabei geht es darum, das eigene Ich zu analysieren und dann die Übereinstimmung mit dem Selbst zu überprüfen. Ziel dieses inneren Dialoges ist es, die vorhandene Diskrepanz aufzuheben und Impulse für widerspruchfreies Handeln zu finden. Kann sich der Einzelne einem totalitären System widersetzen? Hypothetisch kann man sich schon widersetzen. Die Frage, die im Raum steht, ist, um welchen Preis dies geschieht. Ich habe mich oft damit auseinandergesetzt. Es ist für mich schon nachvollziehbar, dass man sich unterordnet und nicht widersetzt, wenn das eigene Leben und das der Familie in Gefahr ist. Macht der Widerstand des Einzelnen Sinn? Auf diese Frage muss ich mit einer Gegenfrage antworten. Wenn wir nicht beim Einzelnen anfangen, wo dann? Jeder Einzelne ist gefordert, sich, im Sinne von Hannah Arendt, auf den Prozess des Denkens einzulassen und sich zu hinterfragen. Es braucht die Überzeugung eines jeden Menschen, damit es zum gesellschaftlichen Widerstand werden kann. Wie mitschuldig ist ein Mensch an Verbrechen gegen die Menschheit, wenn er keinen Widerstand leistet? Trotz der eingeschränkten Freiheit in totalitären Systemen habe ich die Entscheidungsfreiheit, mitzumachen oder mich zu entziehen. Aufgrund dieser Wahlmöglichkeit habe ich Verantwortung und trage auch Mitschuld, weil ich eine Alternative hätte. Wann gilt es heute, Widerstand zu leisten? Es fängt an, wenn ich in mir diese innere Diskrepanz spüre. In der heutigen Gesellschaft gibt es viele Mitläufer. Ich ertappe mich selbst auch immer wieder, dass ich Meinungen und Vorstellungen vorschnell übernehme, ohne sie oder auch mich zu hinterfragen. Wir tragen eine Verantwortung für das, was wir tun. Deshalb müssen wir uns auf den Prozess des Denkens einlassen, die Situation überprüfen und auch den Mut aufbringen, dem Ergebnis nach entsprechend zu handeln. Auch wenn dies nicht der Masse entspricht. Hannah Arendt sagt, wir müssen Courage zeigen im Denken, urteilen und handeln. Es ist wichtig, dass auch schon die Jugendlichen lernen, sich ihre eigene Meinung zu bilden und diese zu vertreten.
Brixen, Cusanus-Professur an der Philosophisch-Theologischen Hochschule. Großer Gewinn für die Hochschule. Der deutsche Philosoph Ludger Jansen wird zum 1. Oktober die neu geschaffene Cusanus-Professur für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen übernehmen. Worin besteht das Wesen von Musikbands? Wie können wir von der Natur lernen? Was ist mit der Ursache von Dingen gemeint? Drei Fragen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, in philosophischer Hinsicht aber allemal interessant sind. Ludger Jansen hat sich auch mit ihnen auseinandergesetzt, im Rahmen seiner breit angelegten philosophischen Forschungen. Zum 1. Oktober beginnt er mit seiner Lehrtätigkeit an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen. Er übernimmt die Cusanus-Professur, eine Stelle, die durch die zusätzliche Finanzierung der Hochschule seitens des Landes Südtirol eingerichtet werden konnte. Ludger Jansen stammt vom Niederrhein und ist an der Grenze zu den Niederlanden aufgewachsen. Er studierte in Münster, an der Schottischen Universität St. Andrew, in Tübingen und an der Freien Universität Berlin Philosophie, katholische Theologie und Kommunikationswissenschaften. Nach der Promotion 2002 in Münster kam er über Stationen in Bonn und Saarbrücken an Universität Rostock, wo er sich 2011 habilitierte. Danach hat er an verschiedenen Universitäten gelehrt, unter anderem 4 Jahre philosophisch-theologische Grenzfragen an der Theologischen Fakultät Bochum. Seit 2022 ist er außerplanmäßiger Professor der Universität Rostock und wird dort auch weiterhin ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Forschungsprojekt zur Philosophie der Bionik leiten. Bionik sucht nach Antworten auf die eingangs gestellte Fragen nach den Lernmöglichkeiten, die die Natur für den Menschen bereithält. Ludger Janssen beschäftigt sich intensiv mit den philosophischen Grundlagen der Wissenschaften. Er hat viel darüber geforscht, was eine wissenschaftliche Erklärung ausmacht und welche Rolle darin Dinge wie Kausalität, Funktionen und Arten spielen und wie man mit Hilfe von Computern diese Erkenntnisse zur Strukturierung wissenschaftlicher Erkenntnisse nutzbar machen kann. Derzeit arbeitet er mit Fachvertretern aus den Naturwissenschaften zu Fragen der Alternsforschung. Auch mit sozialethischen Themen setzt er sich immer wieder auseinander, unter anderem mit Migrationsethik und der Ethik des Gedenkens. Die Kooperation mit den Naturwissenschaften führt Janssen manchmal auch zu überraschenden Ergebnissen. Gemeinsam mit dem belgischen Bioinformatiker Ward Blondet veröffentlichte er kürzlich eine neue Variante des Gottesbeweises aus dem menschlichen Bewusstsein. Religionsphilosophisch arbeitet Janssen im Rahmen der Arbeitsgruppe Scripture and Theology zur Wissenschaftsphilosophie der Theologie, insbesondere zur Theorie der Bibelauslegung bei Thomas von Aquin. Ludger Janssen freut sich auf die Südtiroler Studierenden und Kollegen und auf die Berge. Im Dreieck von Bozen, Innsbruck und Trient arbeiten viele Wissenschaftler an denselben Fragen wie ich, sagt er. Da werden sich viele Gelegenheiten für gemeinsame Projekte ergeben. In Brixen wird er in den theologischen und philosophischen Studiengängen unterrichten. So führt er im kommenden Studienjahr in die Erkenntnistheorie, in die Metaphysik und in die neuere Philosophiegeschichte ein. Im Rahmen des Universitätslehrganges Angewandte Ethik bearbeitet er wichtige Texte zu ethischen Fragen. Für die Hochschule ist die Zusammenarbeit mit Dr. Janssen, so Dekan Alexander Notdufter, ein großer Gewinn. Sie stärkt das Profil der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen als Standort für philosophische Reflexion.
Brixner Initiative für Musik und Kirche. Musik und Heilung. Höhepunkt im Jahresprogramm der Brixner Initiative für Musik und Kirche ist alljährlich das Symposium im Herbst. Heuer findet diese Veranstaltung vom 7. bis 9. Oktober statt. Und zwar mit dem Thema Musik und Heilung. In der Medizin wird Musik schon seit dem Altertum zur Heilung zahlreicher Leiden eingesetzt. Musik ist ein Spiegel unseres Denkens und Fühlens und schafft Zugang zu unserer Seele. Die Musiktherapie nutzt die heilende Wirkung von Musik, um unterschiedlichste Beschwerden körperlicher und seelischer Natur zu lindern und zu heilen. In der Gegenwart erlebt die Musiktherapie einen starken Aufschwung. Pandemie, Krieg, Umweltzerstörung, Angst vor der Zukunft, Orientierungslosigkeit tragen dazu bei. Das Symposium der Brixner Initiative Musik und Kirche stellt heuer die Musiktherapie in den Mittelpunkt. Mit dem Thema Musik und Heilung wird versucht, verschiedene aktuelle Aspekte der Musiktherapie zu beleuchten. So beschäftigt sich Beate Rölke von der Zürcher Hochschule der Künste unter anderem mit der psychotherapeutisch ausgerichteten Rehabilitation und kreativen Therapien. Das Spielen und Zuhören, das Erleben von Stimulierung oder Entspannung bedürfen im musiktherapeutischen Verständnis keiner Vorbildung. Die Physiotherapeutin und Musiktherapeutin Carola Mack wird eine komplex traumatisierte Patientin vorstellen, mit der sie neben regulären psychotherapeutischen Gesprächen auch mit Musik hören, im entspannten Zustand und mit den inneren Bildern, Gedanken, Gefühlen, Körperempfindungen, Erinnerungen und Intuitionen arbeitet. Wolfgang Andreas Schulz, Komponist und Theoretiker einer evolutionären Ästhetik und eines ganzheitlichen Menschenbildes, ist überzeugt, dass auch die Musik selbst einer Heilung bedarf. Im Eröffnungsreferat spricht er über die Heilung der Musik, die Kriegstraumata und ihr Einfluss auf die Musik des 20. Jahrhunderts. Der Filmemacher, Buchautor und Musiker Rüdiger Sinner hat sich in seinem neuen Film »Heilige Spiele« eine Filmwanderung zu Johann Sebastian Bach mit dem Leben von Bach auseinandergesetzt. Er ist überzeugt, dass es Bach in bewundernswerter Weise gelang, schmerzhafte Tiefpunkte und Lebenskrisen immer wieder in Schönheit und neue Kreativität zu verwandeln. Im Gesprächskonzert von Wolfgang Andreas Schulz mit der deutsch-persischen Pianistin Shakhayeh Nusrati geht es um die Komposition Variationen über ein Thema von Bach für Klavier von W.A. Schulz. Bevor das Werk als Ganzes erklingt, werden anhand von Klangbeispielen die einzelnen Variationen des Werkes erklärt und dabei auch die musikästhetische Position des Komponisten erläutert, der versucht, die Moderne hinter sich zu lassen.
7. Oktober, Tag der menschenwürdigen Arbeit. Respekt und Transparenz. Johann Kim, Referent für Arbeit und soziale Gerechtigkeit, macht zum Tag der menschenwürdigen Arbeit auf die Würde der Arbeit und der arbeitenden Menschen aufmerksam. Wirtschaftliches Wachstum auf Kosten von menschenwürdiger Arbeit ist nicht nur eine Missachtung der arbeitstätigen Personen, sondern bedroht langfristig auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt, betont Johann Kim und macht damit auf das Verhältnis zwischen Würde der Arbeit und sozialer Gerechtigkeit aufmerksam. Neben lokalen Missständen bei Arbeitsbedingungen wie Überlastung, familienunfreundliche Arbeitszeiten, Mobbing, mangelnde Arbeitssicherheit oder prekäre Vertragsverhältnisse sind auch in Südtirol verschiedene Bereiche und Lebensstile oftmals indirekt und eher unbewusst mit menschenunwürdigen Tätigkeiten in den Ländern des globalen Südens verknüpft. Dies ist etwa bei der Produktion von Handys oder Elektrobatterien, beim Abbau von Kobalt, aber auch bei bestimmten Lebensmitteln wie Kaffee oder Schokolade und so weiter der Fall, die auf Kinderarbeit beruhen können. Die Globalisierung der Wirtschaft, der weltweiten Transport und Handel bergen das Risiko der skrupellosen Ausbeutung von Arbeitnehmern in sich. Ungerechte Arbeitsverhältnisse widersprechen der grundlegenden Würde des Menschen, jedes Menschen, immer und überall, so Kim. Respekt, Transparenz, Kommunikation und Beziehung sind unabdingbare Kernbegriffe menschenwürdigen Arbeitens. Diese Würde zu schützen beginnt schon im Kleinen, bei uns selbst. Es hat auch ganz einfach mit der Art und Weise zu tun, wie wir Menschen und ihrer Arbeit begegnen. Und dann geht es freilich noch ganz zentral um rechtliche und strukturelle Grundlagen in der Arbeitswelt, die vor allem Arbeitnehmervereinigungen im Blick haben. So Kim.
Miteinander unterwegs. Mit einem Festgottesdienst wurde am vergangenen Samstag Tim Hader als Pfarrer der evangelischen Gemeinde in sein Amt angeführt. Der Chor der katholischen Stadtpfarrkirche gestaltete die Feier musikalisch. Die evangelische Gemeinde Meran reicht vom Rischen bis zum Gardasee und zählt über 300 eingetragene Gemeindemitglieder. Der neue Pfarrer Tim Hader ist in Meran kein Unbekannter. Seit 2008 hat Harder regelmäßig seinen Amtsvorgänger in der evangelischen Gemeinde Meran vertreten. Am 3. April wurde er bei der Gemeindeversammlung zum neuen Pfarrer der evangelischen Gemeinde von Meran gewählt. Bis zu seinem Wechsel nach Südtirol hat Harder von 2005 bis August 2022 als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Viertäler, Rheinland-Pfalz, gewirkt. Ein evangelischer Pfarrer kommt oft nicht alleine, und so bringt er seine Familie mit. Auch Harder, der gemeinsam mit seiner Frau Silvia und den Kindern Simon, 16, Paula, 9 und Rachel, 6, nach Meran gezogen ist. In sein neues Amt eingeführt wurde der neue Pfarrer vom Dekan der evangelisch-lutherischen Kirche in Italien, Carsten Gerdes. Dekan Gerdes erinnert in seiner Ansprache an die diesjährige Losung: Wer zu mir kommt, den will ich nicht abweisen. Und wünschte dem neuen Pfarrer diese Botschaft der Offenheit, der Vorurteilslosigkeit, der unbedingten Bereitschaft, sich auf andere einzulassen und sie willkommen zu heißen. Gleichzeitig legt ihm der Dekan die italienische Sprache ans Herz. Wer die Sprache des Landes spricht, in dem er oder sie sich aufhält, versteht mehr von den Menschen, die hier leben. Tim Harder hielt eine eindrucksvolle Predigt zum Evangelium von der Heilung einer blutflüssigen Frau, Lukas 8, 43, 48. Menschen, die am Ende sind, dürfen Rettung bei Jesus Christus finden. Und der Glaubende darf auch lernen, nicht auf seine Gefühle zu bauen, sondern auf Gottes Wort, so Harder. Wichtig sei, beständig um Rettung zu beten und das Gebet nie aufzugeben. Bleib hartnäckig und gebe nicht auf. Neben Dekan Hans Bamer und dem neuen Pfarrer von Maria Aufnahme Peter Konsevar nahm auch der ökumenisch Beauftragte der Diözese Bozen-Brixen Joele Salvaterra am Festgottesdienst teil. Er wies darauf hin, dass man sich in den guten ökumenischen Bemühungen auf Augenhöhe begegne und bei verschiedenen Anlässen ein sehr gutes ökumenisches Miteinander pflege. Als besonders deutliches Zeichen ökumenischer Zusammenarbeit wurde der Auftritt des Chores der katholischen Stadtpfarrkirche St. Nikolaus gesehen. Der mächtige Chor gestaltete die Feier musikalisch und das bei der Amtseinführung eines evangelischen Pfarrers.
Brixen, Gebetsliga, Kaiser Karl, ein Vorbild. Im 100. Jahr seit dem Tod von Kaiser Karl fand in Brixen über Einladung der Südtiroler Landesgruppe der Kaiser Karl Gebetsliga die jährliche Delegiertenversammlung zum Abschluss des 100. Todestages des seligen Kaiser Karls statt. Die Bischofsstadt Brixen wurde von der Kaiser Karl Gebetsliga auch deshalb als Versammlungsort gewählt, weil Kaiser Karl öfters in Brixen weilte und weil er als Souverän des Habsburgerreiches auch die historische Domglocke Sext vor dem Einschmelzen bewahrt hat. Schließlich besitzt der Brixner Dom auch eine Primärreliquie dieses nun immer breiter verehrten Herrschers. Die zweitägige Veranstaltung stand unter der Patronanz vom Generalsekretär Marian Gruber, dem Domdekan von Brixen Ulrich Fistil, dem Kaiserenkelerzherzog Simon von Österreich, dem Ligaleiter von Südtirol Georg Hörwarter, dem Bürgermeister Peter Brunner von Brixen sowie dem ehemaligen Kommandanten der Schützenkompanie Brixen, Sepp Kirchler. Die Veranstaltung begann mit einer Führung durch die Hofburg mit Direktor Peter Schwindbacher. Im Priesterseminar fand die Berichterstattung im Rahmen der Generalversammlung statt. Dabei waren eine Reihe von Ländern wie Polen, Ungarn, Slowakei und Österreich vertreten. Besonders stark vertreten waren diesmal Delegierte aus Italien, Rom und Kalabrien. Der Versammlung gab auch der Vizepostulator und Generaldelegierte von Italien, Arnaldo Morandi aus Brescia, die Ehre. Nach der Tagung waren die Teilnehmer zu einer Führung durch die historische Bibliothek des Priesterseminars mit Regens Markus Mulling eingeladen. Prälat Franz Xaver Brandmeier erklärte den Seminaristen aus Tansania den Werdegang der Kaiser Karl Gebetsliga. Der Gottesdienst wurde im Dom zu Brixen gefeiert. Domdekan Ulrich Fistil stand dem Festgottesdienst vor. In seiner Predigt hob Fistil die ethischen Werte des Seligen hervor. Am Ende des Gottesdienstes erteilte der Domdekan mit der in einem Ostensorium gefassten Reliquie den Gläubigen den Segen. Am Ende der Messe wurde auch in Erinnerung an Kaiser Karl die Sext geläutet. Unter den beiden Schutzfahnen befand sich eine erst kürzlich wiederentdeckte historische Fahne, deren Patin die damals junge Kaiserin Zita von Bourbon Parma war. Nach dem Gottesdienst wurden die Funktionäre, Delegierten und Ehrengäste von Sepp Kirchler in das Rathaus von Brixen begleitet. Dort hieß sie im Ratssaal Bürgermeister Peter Brunner willkommen. Er unterstrich die Bedeutung solcher Veranstaltungen für eine Kulturstadt, wie es Brixen ist. Mit einem Umtrunk und dem obligaten Gruppenfoto bei schönstem Kaiserwetter auf dem Dachkarten des Brixener Rathauses löste sich die Versammlung auf. Diese Tagung kann auch als Zeichen der langjährigen Verbundenheit, die Gebetsliga gibt es seit 1923, Georg Hörwarter leitet seit 1992 die Landesgruppe Südtirol, gewertet werden. Gleichzeitig war die Tagung auch ein Impuls, der mit dem erfolgten Wechsel eines neuen Postulators in der Causa Heiligsprechung für Kaiser Karl gegeben wurde.
Brixen, Diözesanarchiv, Gruber de Gasperi-Abkommen. Das Diözesanarchiv Brixen versteht sich in der Tradition seines ersten Leiters, Dompropst Karl Wolfsgruber, als Stätte, wo die Quellen zur Geschichte unserer Diözese, aber auch des Landes im Allgemeinen nicht nur konserviert, sondern auch wissenschaftlich genutzt werden. Vor rund 20 Jahren wurde unter der Regie des damaligen Präsidenten der Hofburg, Professor Josef Gelmi, die Reihe Veröffentlichungen der Hofburg Brixen gegründet. In unregelmäßigen Abständen erschienen 4 Bände zu Nikolaus von Kues, ein kunsthistorischer Sammelband mit Tagungsakten, 2 Arbeiten zur barocken Kunst. Im Jahr 2021 hat Erika Kustatscher seit 2017 Wolfsgrubers zweite Nachfolgerin die Herausgeberschaft dieser Reihe übernommen. Mitherausgeber ist Professor Ulrich Fistil. Mit dem Universitätsverlag Wagner Innsbruck konnte ein Partner gewonnen werden. Im selben Jahr erschien Band 5, eine kirchengeschichtliche Monographie, Foedus Sacerdotale. Nun wird das neueste Werk dieser Veröffentlichungsreihe am 25. Oktober um 18 Uhr in der Brixner Hofburg vorgestellt. Der Historiker Norbert Barschalk präsentiert sein Buch Der Weg zum Gruber de Gasperi-Abkommen in den Akten des Diözesanarchivs Brixen. Dabei veröffentlichte er unter anderem bislang unbekannte Dokumente über die Verhandlungen zur Südtirol-Frage nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Diözesanarchiv Brixen.
Für die Pfarrei www.bz-bx.net /Angebote. Das Referat für Arbeit und soziale Gerechtigkeit und die OEW bieten Vorträge, Workshops und Projektbegleitungen für Pfarreien an, die an den Themen Schöpfung und soziale Gerechtigkeit interessiert sind. Wir wollen als Kirche keine Experten der Kommunikation, sondern eine Institution der Tat sein. Das wird von uns verlangt. Inmitten der alltäglichen Verfallserscheinungen der Welt unermüdliche Baumeister der Hoffnung zu sein, sagt Johann Kiem, Referent für Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Wenn sich unsere Hoffnung nicht in konkreten Entscheidungen und im bewussten Tun niederschlägt, können das Leiden der Armen und der Schöpfung nicht gelindert werden. Wir können Menschen in Not nicht liegen lassen und wir können der Schöpfung in Not nicht gleichgültig gegenüberstehen. Wir können das Evangelium nicht verkünden, ohne sozial engagiert zu sein. Und wir können das Evangelium nicht hören, ohne sozial herausgefordert zu sein. Die Umweltfibel bietet in Anlehnung an die Sozial- und Umweltenzyklika Laudato Si von Papst Franziskus praktische Anregungen zu den Kernbegriffen Bewahrung der Schöpfung, Nachhaltigkeit und Ökologie. Diese kostenlose Handreichung in deutscher und italienischer Sprache kann für Pfarreien, Seelsorgeeinheiten als zukunftsweisender Kompass und nützliches Korrektiv angesehen werden, um in möglichst allen Bereichen des überpfarrlichen Wirkens den Aspekt der Schöpfungsverantwortung und der sozialen Gerechtigkeit zu beachten. Entscheidend ist, dass dieser Ratgeber kein fertiges Produkt darstellt, sondern zum ganz konkreten Weiterschreiben in der Pfarrei gedacht ist. Kim hilft bei diesem Weiterschreiben, also dabei, mögliche Handlungsfelder in sozialen und ökologischen Fragen in der Pfarrei ausfindig zu machen und dafür umsetzbare Maßnahmen zu benennen. Genauso bietet die OEW eine Reihe von Initiativen an, beispielsweise einen Informationsabend zu Herausforderungen der Globalisierung oder einen Workshop zum Thema Flucht und Asyl. Wenn wir mit unserem Verbrauch an Ressourcen und unserem Ausstoß an Treibhausgasen weitermachen wie bisher, wissen wir, dass wir die Lebenschancen der Menschen im globalen Süden, aber auch jene unserer Kinder und Enkelkinder gefährden. Wir haben keine Erkenntnisprobleme, denn wir wissen, was uns erwartet, wenn wir weitermachen wie bisher, sondern ein Handlungsproblem. Es bedarf einer positiven Perspektive, die eine orientierende Kraft entfalten kann. Wovon Weg und wohin sind die beiden zentralen Fragen. Weg von meint die Aufforderung, sich von Strukturen und Handlungsweisen abzuwenden, die der Natur und den Menschen schaden. Der Aufruf wohin meint ein Leben, das weniger auf Status, Verbrauch und Konsum ausgerichtet ist, aber trotzdem oder auch gerade dadurch mit einem Zuwachs an Zufriedenheit, Beziehung, Freude, Sinn und Erfüllung verbunden sein kann. Nicht alles wird gelingen, doch vom Nichthandeln, Verzögern und Verschweigen geht mit Sicherheit die größere Gefahr aus.
Die Welt und wir.
Ukraine-Krieg. Rohstoffe als politische Waffe. Es wird in den nächsten Tagen für die Jahreszeit ungewöhnlich kalt werden. Ein erster Test, ob die Europäer sich Wladimir Putin wirklich entgegenstellen wollen. Laut Wetterprognosen werden die Temperaturen in den nächsten beiden Wochen ungewöhnlich tief sinken. Sie werden um 3,5 Grad niedriger sein, als es für diese Jahreszeit üblich ist. In vielen Haushalten wird jetzt schon die Heizung eingeschaltet. Niemand tut das in diesen Tagen, ohne an explodierende Energiepreise zu denken. Jeder wird von der Sorge umgetrieben, ob er es sich überhaupt noch leisten kann, zu heizen. Niemand dreht die Heizung hoch, ohne an den Krieg in der Ukraine zu denken. Denn die Invasion der russischen Armee ist die Ursache für die Energiekrise, in der sich Europa befindet. Der russische Präsident Wladimir Putin nutzt Rohstoffe als Waffe. Er dreht den Gashahn nach Belieben auf oder zu, um die Europäer zu erpressen. Das hat er, und das ist wichtig, im Übrigen schon vor der Invasion in die Ukraine getan. In einem geringeren Maße zwar, aber Gas nutzte er immer schon, um seine Interessen durchzusetzen. Es ist deshalb von Bedeutung, darauf hinzuweisen, weil viele Menschen im Westen glauben, dass die Energiekrise sich abschwächen wird, wenn man die Sanktion, die die EU gegen Russland erlassen hat, aufhebt oder ganz streicht. Einer der Politiker, die diese Meinung vertreten, ist Matteo Salvini, der Chef der Lega. Doch das ist eine Täuschung. Rohstoffe nutzt Putin, um ein größeres Ziel zu erreichen, die Europäische Union zu spalten und den Einfluss der USA in Europa zu begrenzen. Und eine Aufhebung der Sanktionen würde für ihn nur bedeuten, dass er diesem Ziel etwas näher gekommen ist. Nun wird es also kälter. Und das wird ein erster Test für die Europäer sein, wie weit sie bereit sind, Putin Widerstand zu leisten. Bisher ist das recht gut gelungen. Die Europäer unterstützen die Ukraine mit Waffen und Geld. Sie haben Millionen Flüchtlinge aufgenommen und ihre Regierungen und die EU treten bisher geschlossen auf. Aber in den nächsten Wochen und Monaten werden die Europäer nicht nur tiefer in die Tasche greifen müssen, um die Rechnung für die Energiekosten zu bezahlen, es sind auch eine Reihe von Unternehmen in ihrer Existenz bedroht. Das gibt Anlass zu größter Sorge. Das weiß Putin. Deshalb hofft er auf einen möglichst kalten Winter. Je kälter es wird, desto mehr Energie braucht Europa. Desto teurer wird es, desto wahrscheinlicher ist die Perspektive, dass die Europäer in die Knie gehen und die Ukraine allein lassen. Das ist Putins Kalkül. Darauf hofft er. Aber seine Hoffnungen dürfen sich nicht erfüllen. Die Europäer müssen hart bleiben. Auch wenn es ihnen einen hohen wirtschaftlichen Preis abverlangt, auch wenn sie an Wohlstand einbüßen. Denn es geht nicht nur darum, die Ukrainer in ihrem Existenzkampf zu unterstützen. Es geht um unser aller Freiheit. Die Heizkosten steigen rasant. Wer die Rechnungen nicht bezahlen kann, dem muss von der Regierung geholfen werden. Gegenüber Putin jetzt nachgeben, das ist keine Alternative. Er muss den Krieg in der Ukraine verlieren oder zumindest einsehen, dass er ihn nicht gewinnen kann. Das ist der einzige Weg, um ihn zur Vernunft zu bringen.
Viel Macht ist eine besondere Verantwortung. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz prägte vor einigen Tagen das bemerkenswerte Wort Doppelwumms. Damit ist ein 200 Milliarden Euro schweres Hilfspaket gemeint, das die deutsche Bundesregierung auflegt, um Unternehmen und Bürgern in der Krise zu helfen. Wie nicht anders zu erwarten, kam der Doppelwumms in Deutschland gut an. Ganz anders war das in Europa. In einer Reihe von Mitgliedsländern der Europäischen Union regte sich heftiger Protest. Der polnische Premierminister sprach gar von einem Diktat Deutschlands. Kritik kam aber auch aus Italien, Frankreich, Spanien und selbst aus der EU-Kommission waren kritische Töne zu vernehmen. Das viele Geld, so das Argument der Kritiker, versetze deutsche Unternehmen gegenüber ihren europäischen Konkurrenten in eine vorteilhafte Situation. Das sei unlauter. Tatsächlich ist es so, dass es einen fairen, freien Markt nur geben kann, wenn alle Marktteilnehmer dieselben Voraussetzungen haben. Und deshalb unterliegen staatliche Beihilfen im europäischen Binnenmarkt auch sehr strengen Kriterien. Wenn zum Beispiel die italienische Regierung für die kriselnde Alitalia ein Hilfspaket schnürt, muss es von der Europäischen Kommission genehmigt werden. Der Doppelwumms ist in der Tat ein gewaltiges Hilfspaket der deutschen Bundesregierung für nur deutsche Unternehmen. Und das viele Geld aus der Staatskasse kann diese Unternehmen in die Lage versetzen, europäische Konkurrenten aus dem Markt zu drängen. Natürlich, auch diese staatlichen Beihilfen müssen genehmigt werden, aber es ist nicht anzunehmen, dass die Kommission den Willen des mächtigsten Mitgliedslandes der EU brechen wird. Und auch deswegen war der Aufschrei in Europa groß. Die deutsche Bundesregierung gab sich angesichts der Kritik uneinsichtig. Auch andere Regierungen, so Kanzler Olaf Scholz, unterstützten in der Krise die eigene Wirtschaft mit viel Geld. Frankreich zum Beispiel und Italien. Der Hinweis ist zwar richtig, aber kein anderes Mitgliedsland der EU hat so viel finanzielle Feuerkraft wie Deutschland. Und das macht das Gegenargument der deutschen Bundesregierung wirkungslos. Nun ist allen europäischen Regierungen klar, dass sie die schwere Krise, die durch den Invasionskrieg Russlands ausgelöst wurde, nur gemeinsam bewältigen können. Und ob das gelingen wird, ist fraglich. Denn bisher haben alle Regierungen Initiativen ergriffen, ohne sich aufeinander im Detail abzustimmen. Und das Gesamtbild der EU ist da im Augenblick ziemlich chaotisch. So ist zu hoffen, dass sich die Mitgliedsländer der EU bald zusammenraufen, denn bisher ist der Umgang mit der Krise von nationalen Alleingängen geprägt und das schwächt Europa. Die Tatsache, dass der deutsche Doppelwumms zu so viel Irritation in der EU geführt hat, hat einen einfachen Grund. Deutschland ist das mächtigste Land innerhalb der Union. Und das verlangt von jeder deutschen Bundesregierung eine besondere Sensibilität gegenüber den anderen und kleineren Partnern. Viel Macht bringt nun auch einmal eine besondere Verantwortung mit sich. Und nicht immer wird Deutschland dieser gerecht.
Quergedacht.
Fast scheint es, als wäre mit Michail Gorbatschow auch die Hoffnung auf jenen Traum gestorben, den er vor nun schon mehr als 30 Jahren der Welt geschenkt hat, auf internationale Abrüstung, auf einen absoluten Verzicht auf Atomwaffen, auf Zusammenarbeit statt permanenter Kriegsandrohung. 30 Jahre. 30 Jahre, in denen die Entspannung zwischen Ost und West, zwischen Kapitalismus und Kommunismus, mit dem Handschlag zwischen den zwei mächtigsten Staaten der Welt zu einer neuen Weltordnung führen hätte können. Stattdessen ist genau das geschehen, was die Konflikt- und Friedensforschung voraussagen hätte können. Frieden, der nicht gepflegt und genützt wird, um gerechte, soziale und ökonomische Verhältnisse zu schaffen, ist dem Verfall preisgegeben. Das ist der Unterschied zwischen einem negativen Frieden, der nur in Abwesenheit von Krieg besteht, und einem aktiven und wahren Frieden, der, wie Martin Luther King es einmal definiert hat, gerechte Verhältnisse schafft und dadurch gedeiht. Derzeit scheint der vernachlässigte Jahrhundertfrieden, den eh nur Europa genießen konnte, in einem Albtraum zu kippen. Muss die Welt nach zwei Weltkriegen und den Dauerkriegen anderswo wirklich erneut brennen, damit die Menschheit auch nur ein bisschen klüger und geschwisterlicher wird?
Quergedacht von Hans-Karl Peterlini. Halb zog sie ihn, halb fiel er hin. Der frivol klingende Satz aus Goethes Gedicht über einen Fischer, der von einer Nixe schwach wird, hätte zuletzt für Teile der Südtiroler Politik umgedeutet werden können. Halb fiel sie hin, als es darum ging, ob die zukünftige Regierung in Rom durch Anbiederung günstig gestimmt werden sollte. Es gab recht offene Signale zu hören und zu lesen, dass man sich besser gut stelle mit der Regierung, auch wenn ihre postfaszistische Frontfrau trotz smartem Lächeln bisher nur harte Töne für Autonomie und Minderheiten übrig hatte. Diese Wankelmütigkeit ist nicht neu. Breite Teile der Südtiroler Politik sind schon dem nun verblassten Stern von Lega-Chef Matteo Salvini zu Füßen gelegen, ungeachtet oder sogar wegen seiner rassistischen Haltung und nun verschämt versteckten Putin-Euphorie. Wenig bewusst ist, dass Südtirols führende Politik schon dem historischen Faschismus gewogen entgegengetreten ist. Noch nach dem Bozner Blutsonntag 1921 gab es werbende und versöhnliche Töne. Nun sitzen an der Spitze des Parlaments ein nationalistischer Postfaschist und ein gegen Homosexuelle hetzende Lega-Abgeordneter. Selbst mit 10 Silvio Berlusconi war entsetzt, auf wen er sich da eingelassen hat. In Goethes Pallade erliegt der Fischer der Nixe und geht zugrunde.
Wort zum Sonntag.
Evangelium. Bedingungslos offen. Dass ein Mensch vor Gott nichts vorweisen oder leisten muss, ist eine befreiende Botschaft. Jetzt sollte man nur noch, was für einen selber gilt, auch für andere gelten lassen. In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten. Dieses Gleichnis: Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
Das Wort zur Schrift von Sonja Plantacha-Meyer. Zwei Menschen gehen zum Tempel, um zu beten. Der eine, ein Pharisäer, stellt sich dabei vorne hin. Er grenzt sich klar von den anderen ab. Er ist froh, nicht zu sein wie die anderen, wie die Räuber, Betrüger, Ehebrecher und Zöllner. An religiösem Eifer fehlt es ihm nicht. Er fastet zweimal pro Woche und gibt einen Zehnt ab. Aber er zeigt eine erschreckende Selbstsicherheit und Überheblichkeit. Er ist blind sich selbst gegenüber. Für ihn ist alles glasklar. Er weiß genau, was er zu tun hat, was gut und was böse ist. Ganz anders ist das Gebet des anderen Betenden. Er ist ein Zöllner, der seine Mitmenschen ausbeutet und mit den römischen Besetzern zusammenarbeitet. Er bleibt ganz hinten im Tempel stehen. Wie beim Bußgebet beugt er sich zur Erde und schlägt sich an seine Brust. Wie ein Sünder bittet er um Gottes Erbarmen. Er erkennt sein Elend und weiß, dass er aus eigener Kraft niemals aus seiner Schuld herauskommt. Jesus stellt sich auf die Seite des Zöllners und schenkt ihm Vergebung, denn der Zöllner erkennt, dass er ein Sünder ist und seine Hoffnung nur bei Gott sein kann. Der Blick des Zöllners richtet sich ganz auf Gott, der in seinem Gebet die bestimmende Wirklichkeit ist. Er hat nichts vorzuweisen. Er wird beschenkt und erhöht. Das Gebet des Pharisäers hingegen kreist um ihn selbst. Den Gott der Gnade und des Erbarmens hat der Pharisäer bei allem Eifer aus den Augen verloren. Er hat alles richtig gemacht, alle Gebote streng gehalten und erwartet Belohnung. Durch das Gebet scheint kein Rechenspiel zu sein.